Okay, ich glaube, wir sind live. Ich würde dann einfach mal beginnen. Seid ihr bereit? Okay, alles klar. Dann an dieser Stelle ein Willkommen an alle. Hallo, liebe ZuschauerInnen. Und hallo und willkommen, liebe Podiumsgäste. Aufgrund der Corona-Situation können wir uns heute leider nicht in Real Life treffen, aber Zoom ermöglicht uns ja trotzdem ein Live und in Farbe. Also lasst uns das Privileg einer stabilen Internetverbindung nutzen. Toi, toi, toi. Ich hoffe, sie hält durch und einfach das Beste draus machen. Der Femtalk, also diese Veranstaltung, die ihr hier jetzt gerade besucht, findet im Rahmen der Frauenkampfwoche statt. Das queerfeministische Referat, das autonome Behindertenreferat und das Team Diversität des AStA an der TU Dortmund haben für dieses Jahr eine einwöchige Frauenkampfwoche ausgerufen. Und die geht vom 1.3. bis zum 8.3. bis zum Weltfrauentag. Das heißt, vielleicht habt ihr schon Veranstaltungen besucht, vielleicht werdet ihr aber auch noch in den nächsten Tagen eine dieser wunderbaren Veranstaltungen besuchen oder mehr. Dieser Femtalk wurde in Kooperation mit der Auslandsgesellschaft, an dieser Stelle ein großes Danke an Neira und dem Europe Direct Informationszentrum auf die Beine gestellt. Zur Erinnerung, diese Veranstaltung findet maximal bis 20.30 Uhr statt und die TeilnehmerInnen sind Terry Reinke, Anja Butschkau, Lamia Kador, Hanna Rosenbaum und Isabella Ehmken. Ihr habt gleich die Möglichkeit, euch dem Publikum vorzustellen. Kurz zu mir. Mein Name ist Shumai Spieker. Ich bin 24 Jahre alt, Psychologiestudentin, Dortmunderin und ich habe die große Ehre, diesen Abend zu moderieren. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde jeder Teilnehmerin steigen wir gleich in die Gesprächs- und Diskussionsrunde ein. Einmal ganz kurz, ihr habt durch eure Teilnahme hier, liebe ZuschauerInnen, zugestimmt, dass ihr keine Ton-, Foto- oder Videoaufnahmen macht. Ich hoffe, dass ihr euch daran haltet und ich freue mich auf euch. Terry, sollen wir bei dir vielleicht einfach anfangen? Du erzählst kurz, wer du bist.
Sehr gerne und ich freue mich riesig, dass ich heute Abend hier bin, obwohl ich eigentlich aus der für euch wahrscheinlich oder für viele von euch verbotenen Stadt Gelsenkirchen komme und trotzdem eingeladen worden bin. Ich bin Europaabgeordnete für das Ruhrgebiet seit 2014 und arbeite zu einer sehr großen Bandbreite an unterschiedlichen Themen, also unter anderem Sozialpolitik, Menschenrechtspolitik, aber eben auch mit sehr großer Leidenschaft für queerfeministische Themen. Und vielleicht nur ganz kurz, was da so meine Schwerpunkte sind. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel zum Thema sexuelle Selbstbestimmung gemacht, weil wir da sehen, dass es eben in einigen europäischen Ländern massive Angriffe auf sexuelle Selbstbestimmung gibt und dass dadurch wieder ein Thema ist, was so in den Mittelpunkt feministischer Auseinandersetzungen gerückt ist, meiner Wahrnehmung nach. Und ein zweites Thema, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze, ist geschlechtsbasierte Gewalt. Ihr wisst, dass Frauen immer noch massiv von Gewalt betroffen sind und ich finde, das sollte nicht nur zum Weltfrauentag, zum Frauenkampftag, sondern immer ein Thema sein und deshalb versuche ich das in meiner Arbeit immer wieder zu setzen. Genau, und ich bin neben den inhaltlichen Themen auch noch Co-Vorsitzende der LGBTI-Intergroup im Europäischen Parlament. Das ist ein Zusammenschluss fraktionsübergreifend von queeren Abgeordneten, aber auch Allies, die sich eben für queere Rechte in der Europäischen Union und darüber hinaus einsetzen. Und ich habe das so verstanden, dass ich jetzt den Ball weitergebe. Dann würde ich sagen, liebe Hanna, möchtest du weitermachen?
Ja, gerne. Auch von mir vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch schon super auf die Diskussion gleich. Ich bin Hanna Rosenbaum, ich bin eigentlich bin ich Chemikerin, aber ich glaube, ich wurde hier heute eingeladen, weil ich neu in der Kommunalpolitik in Dortmund bin. Und zwar bin ich seit September Bezirksbürgermeisterin in Stadt Nord, also dann direkt richtig eingestiegen. Da insgesamt gibt es 12 davon in Dortmund, 2 davon sind Frauen. Also ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Handlungsbedarf. Aber ich war auch schon vorher politisch unterwegs. Ich war zum einen mit Isabella zusammen im AStA eine Weile, habe mich dafür Interessen von Studierenden eingesetzt, vor allem für studentische Sozialpolitik, war da auch auf Landes- und Bundesebene unterwegs und war zum Beispiel auch Sprecherin vom Studierendenrat vom Deutschen Studentenwerk. Das heißt leider wirklich so, das war auch in der Zeit lang immer eine große Debatte. Sie haben es immer noch nicht hingekriegt, ihren Namen zu ändern, weil sie meinen, es wäre irgendwie so ein Branding. Dabei schließt man damit ja ungefähr die Hälfte der Studierenden aus. Ich hoffe, dass das jetzt bald dann mal geändert wird. Und dann würde ich mal weitergeben an Anja.
Ja, danke, Hanna. Ich mache sehr gerne weiter. Ich freue mich total, heute hier zu sein, weil Feminismus eins meiner Lieblingsthemen ist. Also Anja Butschkau heiße ich, bin 55. Ich habe gerade festgestellt, glaube ich, die Älteste heute Abend hier. Das ist für mich auch nochmal so eine neue Situation. Mal gucken, wie das so wird. Ich bin seit 2017 im Landtag, war vorher knapp 30 Jahre, 28 genau, Sozialarbeiterin in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Feldern der sozialen Arbeit und habe da auch eine Menge mitbekommen und von daher wundert es jetzt nicht, dass ich im Landtag einmal im Ausschuss im Sozial- und Gesundheitsausschuss bin und Frauen- und Gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Und da sind meine Leidenschaften, das mache ich total gerne. Ich beschäftige oder meine Schwerpunkte sind hier zum einen der Umgang mit häuslicher Gewalt. Ich finde, Terry hat es gerade gesagt, da gibt es noch eine ganz, ganz große Menge zu tun. Das weiß ich eben auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit und deshalb bin ich so an dem Thema dran. Dann finde ich ganz, ganz wichtig, Teilhabe, gleichberechtigte Teilhabe, sowohl in der Politik. Deshalb, Hanna, habe ich gerade so genickt und mich gefreut, als du gesagt hast, du bist eine von, man muss es sich überlegen, von zwei Bezirksbürgermeisterinnen in unserer großen Stadt Dortmund. Da ist also noch eine Menge Luft nach oben. Wir kämpfen ja gerade gemeinsam mit Bündnis 90 Die Grünen für ein Paritätsgesetz auf Landesebene. Da haben wir nächste Woche die Anhörung. Ja, und dann sind mir wichtig die Themen körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Da Paragraph 219a, gegen den wir uns auch eindeutig positioniert haben. Und Paragraph 218 ist zwar Bundespolitik, aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, das sind erstmal so meine Themen.
Alles klar. Lamia, möchtest du dann vielleicht
weitermachen? Entschuldigung, ich habe den Ball vergessen. Entschuldigung.
Gar kein Problem.
Ja, ich übernehme gerne. Einen guten Abend zusammen in die Runde und nach da draußen, wie auch immer man das bezeichnen mag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, zu meiner Person. Auch ich habe unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Ich leite derzeit ein Projekt an der Universität Duisburg-Essen zum Antisemitismus im Jugendalter. Das machen wir für die Bundeszentrale für politische Bildung. Da soll dann nach 4 Jahren Material quasi entstehen. Und unterrichte parallel dazu 2 Tage die Woche islamischen Religionsunterricht an einem Gymnasium in Duisburg. Ich publiziere relativ viel. Ich führe 4 Kolumnen, die ich doch sehr ordentlich und sehr regelmäßig tatsächlich zu schreiben habe. Und die Schwerpunktthemen sind vor allen Dingen Inneres, also Innenpolitik, viele gesellschaftliche Themen, gesellschaftspolitische Themen, die mir sehr wichtig sind, fängt an von bei Corona und hört quasi im Moment auf bei Corona. Nein, im Ernst natürlich auch relativ viele Themen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch mal zum Islam oder gar zum Christentum, je nachdem im Schwerpunkt Nahe Osten, wenn ich international was mache. Also eigentlich relativ breit gefächert und kandidiere derzeit um ein Mandat im Deutschen Bundestag für die Grünen. Und dann gebe ich noch weiter an Isabella, bitte.
Ja, hallo, ich bin Isabella, ich bin stellvertretende Sprecherin des AStA, jetzt im 2. Jahr, bin aber schon im 3. Jahr im AStA. Gleichzeitig bin ich diese Legislatur auch noch Referentin für Diversität und habe das dieses Jahr mal mit reingebracht in den AStA. Das war mir sehr wichtig, weil ich es komisch fand, dass die Uni zwar ein Diversitätsrektorat hatte bis letztes Jahr, aber das auf der Studierendenebene halt noch nicht so wirklich angekommen war, außer mit den autonomen Referaten. Und es ist wichtig, dass in der Studierendenschaft das halt auch ist. Ich studiere noch, mache gerade den Bachelor in angewandter Literatur- und Kulturwissenschaften mit den Nebenfächern Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Und jetzt gerade geht bei uns natürlich im AStA auch alles irgendwie darum, um Corona und wie irgendwie die ganzen, bei uns dann jetzt gerade eher die Prüfungen ablaufen. Was mir aber ganz wichtig ist, ist natürlich dann auch immer wieder, dass gerade einfach Frauen mit Kindern oder Alleinerziehende mit Kindern, in der gerade jetzt als Studierende einfach keine Grundlage haben, um sich irgendwie auf ihre Prüfungen vorzubereiten oder auf sonstigen, dass da die ganzen Räume wegfallen, aber auch für unsere ganzen AGs, die wir hatten, die unsere Räume in der Uni als Schutzräume genutzt haben, wie wenn es um LGBTIQ-Gruppen ging, die diese Schutzräume jetzt nicht mehr haben und es natürlich dann nochmal was anderes ist, für sich natürlich auch online irgendwie zu treffen und da zu versuchen, irgendwie denen die Möglichkeit zu geben, sich trotzdem zu connecten. Und für uns als Diversitätsteam ist es halt natürlich gerade auch eine sehr große Sache, dieses Referat irgendwie zu etablieren. Und wir machen ganz viel Arbeit und versuchen uns zu vernetzen in der Stadt und auf dem Campus. Und ich bin auch noch in der Gleichstellungskommission für die Studierenden, genau, und im Senat der Studierendenschaft, wo ich das versuche auch mit reinzutragen. So viel zu mir erstmal.
Alles klar, ich danke euch allen. Nach dieser Vorstellungsrunde möchte ich noch einmal die ZuschauerInnen darauf hinweisen, dass ihr jederzeit Anmerkungen und Fragen auch technischer Natur über die entweder die Frage-Antwort-Funktion oder aber auch einfach über den Chat stellen könnt. Auch später, vor allem wenn wir in der Diskussion sind. Wir werden unser Bestes geben, eure Fragen zu berücksichtigen. Und wenn es für alle in Ordnung ist, würde ich mit der ersten Frage starten. Die da wäre, einfach damit wir irgendwie von der gleichen Basis ausgehen. Der Feminismus unterliegt ja vielen verschiedenen Bewegungen und ist andererseits aber auch ein Begriff, der auf den super viele Vorurteile laden. Wenn ihr gefragt werdet, nur für ein gemeinsames Grundverständnis, wie definiert ihr den Feminismus? Ihr könnt euch freiwillig melden, ich kann euch jemanden dran nehmen. Lamia, möchtest du vielleicht anfangen und dann könnt ihr euch ergänzen und widersprechen, ich weiß nicht.
Ja, sehr gerne. Also ich würde den Feminismus als eine weltumspannende Bewegung verstehen, die vor allen Dingen zum Ziel hat, die Gleichberechtigung von Frauen innerhalb der Gesellschaft herzustellen, indem sie zum Beispiel Normen, Geschlechternormen hinterfragt, indem sie soziale Rollen hinterfragt, indem sie auch Geschlechtlichkeit, also auch Gender hinterfragt und eben genau für diese Gleichberechtigung eintritt. Aber eben die Gleichberechtigung von allen. Es geht dabei nicht nur alleine, so würde ich den Feminismus definitiv auch verstehen, nicht nur darum, für sich als Frau eben die gleichen Rechte zu erlangen, sondern sich auch dafür stark zu machen, dass eben alle in einer Gesellschaft die gleichen Rechte haben. Und für mich ganz persönlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, für mich persönlich ist der intersektionale Feminismus doch noch, also ich finde, er müsste noch sehr viel stärker vorangetrieben werden hier in unserer westlichen, europäischen, wie auch immer, Gesellschaft. Da sehe ich Defizite im Moment, aber da können wir ja gleich vielleicht drüber reden.
Wir kommen darauf auf jeden Fall gleich nochmal zurück, aber möchtest du einmal für uns nochmal erläutern, für die ZuschauerInnen auch Intersektionalität, was genau intersektionaler Feminismus, was genau meinst du?
Genau, also vor allen Dingen intersektionaler Feminismus bezeichnet eigentlich eben die gleiche Bewegung, aber aus unterschiedlichen sozialen Gruppen heraus. Also dann geht es zum Beispiel darum, dass arme Frauen, benachteiligte Frauen, Frauen mit anderer Hautfarbe, Frauen mit anderer Religion, die wir als nicht, ich sage jetzt mal weiß, cis oder wie auch immer orientiert verstehen würden, oder Transfrauen beispielsweise, dass also aus unterschiedlichen sozialen Gruppen die gleiche Bestrebung, angezielt wird. Das würde ich als intersektionaler Feminismus verstehen. Also in unserer Konstellation hier in dieser Runde würde ich das als sehr intersektional verstehen, zum Beispiel.
Super, ich danke dir. Hat dem noch jemand etwas hinzuzufügen?
Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich würde da auf jeden Fall auch noch mit einnehmen bei intersektionalem Feminismus, dass man natürlich nicht nur die Frauen sieht, das wurde ja gerade schon gesagt, sondern auch dann, dass es halt um verschiedene Gruppierungen auch geht und dass auch Frauen mit einer Behinderung natürlich mit reingenommen werden müssen, die gerade oder in der vorherigen Strömung von Feminismus auch viel rausgelassen wurden und vergessen wurden. Das würde ich noch auf jeden Fall mit reinbringen. zu dem, was Lamia schon gesagt hat, natürlich.
Genau. Was haltet ihr beispielsweise von Aussagen wie, man kann nicht gegen Menschen mit anderen Hautfarben sein und Feministin? Habe ich das verständlich rübergebracht? Also es gibt zum Beispiel mehrere TheoretikerInnen, die sagen, man kann nicht antirassistisch, man muss gleichzeitig antirassistisch sein und feministisch, weil es ja wirklich um jede Frau geht. Genau, das war so ein bisschen das. Ja,
so würde ich intersektionalen Feminismus auf jeden Fall verstehen, weil das sind ja, Geschlecht ist ja nicht die einzige Kategorie, die in unserer Gesellschaft irgendwie große Machtdifferenzen oder so erzeugt. Da gibt es ja auch noch andere Dinge. Also Rassismus ist ja eine Sache oder auch unsere Klassengesellschaft erzeugt ja auch wahnsinnig viele soziale Differenzen. Das ist halt, sind halt alles blöde Sachen und die gehören halt auch alle weg. So, und deswegen finde ich es auch wichtig, also ich würde so einen Feminismus auch so als so eine gewisse Art von Solidarität untereinander begreifen, denn gemeinsam schafft man es ja auch viel eher, das System so ins Wanken zu bringen oder vielleicht eine Änderung herbeizuwirken, als wenn man jetzt nur sich auf eine Sache fokussiert, sondern einen Stein aus dem ganzen Gefüge rausnimmt. Deswegen finde ich, es muss auf jeden Fall immer zusammengedacht werden.
Ich habe mich gerade die ganze Zeit brav gemeldet. Ich glaube, du hast meine Hand nicht gesehen, deshalb mache ich jetzt einfach mal, wenn das okay
Entschuldigung,
ist.
Entschuldigung,
natürlich. Überhaupt kein Problem. Ich kann auch eigentlich an das anknüpfen, was Hannah gerade gesagt hat. Also für mich bedeutet Feminismus wirklich der Kampf um gleiche Rechte. Und deshalb finde ich auch Frauenkampfwoche wirklich ein gutes Motto. Also für mich ist Feminismus der Kampf, der stetige Kampf um gleiche Rechte. Und dabei geht es zum einen darum, gleiche Rechte solidarisch, Hannah, solidarisch zu erreichen, zum einen, aber sie auch zu verteidigen. Und das für alle Geschlechter.
Ja, vielleicht nicht nur alle Geschlechter, weil man kann nicht sagen, ich setze mich für Frauenrechte ein, lasse dann aber eine Gruppe von Frauen raus, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere Religion haben, weil sie eine andere Einstellung zu irgendwas haben. Das geht halt einfach nicht. Man kann sich nicht für Frauenrechte einsetzen und dann einfach sagen, diese Gruppe sind aber für mich jetzt nicht die Frauen, die mit dazugehören und die ich mit dazu zählen möchte. Das geht nicht, meiner Auffassung nach.
Isabella, das war auf jeden Fall ein wunderbares Schlusswort nochmal einmal. Ich würde einfach zur nächsten Frage übergehen, nämlich wagen wir ein Gedankenexperiment. Wo wären wir denn jetzt, gäbe es keinen Feminismus? Beziehungsweise, wie gefährlich ist es, antifeministisch zu sein?
Soll ich mal anfangen? Also ich glaube, wir stehen an einem Punkt, an dem wir stehen, wo es noch sehr, sehr viel zu tun gibt. Das haben wir auch gerade in der Vorstellungsrunde alle relativ klar gemacht. Aber ich finde, wenn man mal vergleicht, also in sehr, sehr vielen Kontexten, wie die Debatte gerade in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt so vor 100, 150 Jahren aussah, bevor ja so die ersten großen Wellen des Feminismus und die ersten großen Denkrichtungen, wo dieser Begriff ja auch gefasst worden ist, hergekommen sind, dann haben wir auch schon einen ganz schön langen Weg hinter uns. Und ich finde, also ich fand eure Definition gerade schon sehr umfassend, aber vielleicht nochmal einen Aspekt, den ich immer wichtig finde, so dieses Befreiende, was Feminismus auch einfach hat. Also die Freiheit, die wir heute haben, die ist eben erkämpft worden und ich bei allem, was es noch zu tun gibt, finde ich es auch immer wieder wichtig, sich so ein bisschen an dem Moment auch mal bei sich zu sein und zu wissen, so wir haben schon super viel erreicht und das gibt einem ja auch Kraft, nach vorne zu schauen. Und aber vielleicht noch einen Satz zum Antifeminismus, weil, also ich bin 1987 geboren und ich bin eigentlich so ein bisschen, glaube ich, auch mit einer Selbstverständlichkeit, dass das auf jeden Fall alles in eine Richtung weitergehen wird, aufgewachsen. Also ich habe halt gedacht, okay, es wird schon Kampf, ne, das wird schwierig, da gibt es Widerstände, das Patriarchat lässt sich nicht so leicht knacken, aber das wird am Ende immer in die richtige Richtung gehen. Und ich finde, wir nehmen halt gerade wahr, in Europa, in Polen, in Ungarn, in Deutschland mit der AfD, aber auch zum Beispiel in den USA mit Trump, in Brasilien mit Bolsonaro, dass es eben auch wieder andersrum gehen kann. Ne? Also dass auch erkämpfte Rechte wieder zurückgedreht werden können. Und genau deshalb finde ich so wichtig, dass wir eben auch nicht nur sagen Internationaler Frauentag, sondern wirklich Frauenkampftag, weil wir eben auch bereit sind, in diesen Kampf zu gehen und zu sagen, wir wollen feministische Forderungen um Rechte Rechte zu erweitern, aber wir stehen eben auch sehr klar und zeigen klare Kante gegen antifeministische Strömungen, die es gerade gibt.
Rosa Luxemburg am 5.3. 150 Jahre, fällt mir jetzt einfach ein, Terry. Also ich glaube, die hat uns gezeigt, was es bedeutet zu kämpfen. Und ich glaube, es ist einfach jetzt total wichtig, wieder aufzustehen. Und ich sage das Wort nochmal, ich möchte es nicht überstrapazieren. Hanna hat es gerade eingeführt, aber ich finde es so wichtig, also wirklich solidarisch dagegen zu halten.
Ich würde gerne nochmal einen Punkt vielleicht daheim bringen, der mir aber immer wieder doch auffällt, dass verlangt wird, dass der Feminismus immer ein festes Ziel im Sinne von einer festen Vorstellung haben muss. Also gerade Terry, du sagtest Freiheit, ne? Freiheit ist ganz wichtig, aber ich definiere wahrscheinlich oder ich verstehe unter Freiheit vielleicht was anderes als du und du vielleicht unter Freiheit was anderes als Hanna und als Isabella und als Anja. Also ich kenne zum Beispiel, nun bin ich ja Islam- und Erziehungswissenschaftlerin und ich kenne zum Beispiel einige Frauen, die das Kopftuch tragen, die von sich aus sagen, die sind Feministinnen, ich bin eine Feministin. Und da gehen sehr, sehr viele Frauen nicht mit d'accord. Das ist deshalb ja mein Plädoyer für den intersektionalen Feminismus viel stärker mal ins Auge zu fassen. Denn ich glaube, es ist immer ein Kampf, ja, und wir müssen immer solidarisch sein, ja. Ich glaube aber, dass es unterschiedliche Definitionen von Freiheit und von dem, was man dann da eigentlich erreichen will, gibt. Also wenn Freiheit bedeutet, sich von, es ist ja wirklich schwierig für mich auch, also es mag, also Freiheit mag Frauen bedeuten, frei entscheiden zu können, wie sie sich kleidet. Ich würde es genauso sehen. Und für die eine sagt ja, ich kleide mich ja freiwillig mit einem Kopftuch, so. Und dann würde die andere eben sagen, das ist doch keine Freiheit mehr, das ist eine aufgezwungene oder auferzwungene Freiheit oder was auch immer. Und Da tut sich ein bestimmter Teil des Feminismus ja sehr schwer mit, das zu akzeptieren oder zu sagen oder zu verstehen, was darin eigentlich feministisch sein soll. Vielleicht muss ich es so formulieren. Also wir sind uns hier sehr einig, keine Frage. Aber ich kenne eben Frauen, die müssen echt einiges an Struggle hinter sich bringen, um zu erklären, warum sie eigentlich feministisch sind, weil sie gerade ein Kopftuch tragen. Oder weil sie, weil sie Kopftuch tragen oder weil sie gerne viele Kinder haben wollen oder weil sie gerne zu Hause bleiben wollen oder keine Ahnung. Ich meine, ich glaube, das Gespräch ist es immer wert zu führen. Ne? Es ist immer wert, darüber zu streiten, finde ich, und auch darüber zu diskutieren. Aber ich denke, man sollte nicht Auswahlkriterien dafür aufstellen, was dann eben nicht mehr feministisch sein darf oder kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Genau. Oh, okay, alles klar.
Nein, ich möchte mich nicht. Wer war? Darf ich oder? Wer war denn jetzt? Wer wollte denn was sagen? Dann gehe ich jetzt erstmal.
Ich wollte nur was Zusammenfassendes sagen, aber Anja, du kannst sehr gerne weitermachen.
Also wenn ich möchte nochmal zu Lamia, ist das richtig? Spreche das richtig aus? Super. Ich wollte da nochmal drauf antworten oder versuchen, eine Antwort zu finden. Wenn ich sage, dass Feminismus für mich der Kampf um Freiheit ist, dann bedeutet Freiheit für mich, dass jeder Mensch sich so verhalten soll oder kann oder die Freiheit haben muss, sich so zu verhalten, wie er mag oder wie sie mag. Aber die Grenzen eines anderen, ne, der alte Kant, dürfen eben nicht, begrenzt werden. Also meine Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit einer anderen beschränke. So. Und dabei ist es mir dann völlig egal, ob jemand ein Kopftuch trägt oder nicht, weil das ist die Freiheit einer jeden Einzelnen. So. Und das ist für mich dann, natürlich kann das auch Feminismus sein. Also ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Wenn es denn dann heißen würde, ich müsste ein Kopftuch tragen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, obwohl ich das nicht mag, dann ist das ein nicht feministisches Verhalten. Ist das beantwortet?
Alles klar, also wir haben uns jetzt gerade nochmal einfach über den Aspekt der Freiheit im Bereich des Feminismus auseinandergesetzt und was das für jeden Einzelnen bedeuten kann und dass das tatsächlich sich auch von Person zu Person unterscheiden kann. Möchtet ihr da noch was ergänzen oder sollen wir vielleicht fortfahren? Nickt mal einmal alle, danke. Ja, okay. Genau. Also jetzt gerade, Terry, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, dass wir praktisch, dass es super viele feministische Vorreiterinnen auch schon gab und dass wir eigentlich total dankbar sein können für all das, was schon passiert ist. Möchtet ihr vielleicht noch mal einmal explizit auch den ZuschauerInnen erzählen, was wir gerade in dieser Woche, in dieser Frauenkampfwoche feiern? Was wir schon geschafft haben.
Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Wir wissen nie alle, wer jetzt anfangen soll. allein schon, wenn man sich anguckt, das Wahlrecht, dass die Frauen wählen dürfen, dass alle wählen dürfen, die in Deutschland die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Allein das schon. Wenn man dann aber weiter guckt, ist natürlich auch die Unabhängigkeit der Frau von dem Mann. Sie muss nicht mehr fragen, kann ich Geld haben, um einkaufen zu gehen oder sowas. Also sie hat, es wurde schon viel erkämpft, die Frau darf auch Auto fahren, sie darf sie muss sich nicht mehr vor dem Mann rechtfertigen, sie darf arbeiten gehen, ohne die Erlaubnis des Mannes zu bekommen, oder sie darf halt auch selbst bestimmen und sagen, ich möchte einfach keine Kinder haben oder ich möchte nicht heiraten oder ich möchte einfach keine Cis-Frau sein, das ist ja auch vollkommen okay, oder sie kann sich halt auch einfach, wenn sie als Frau geboren wurde und sich aber nicht als Frau identifiziert, kann sie halt auch ganz einfach sagen, also es ist leider immer noch nicht einfach, aber im deutschen Gesetz, oder man sagt es immer so schön, es ist einfach zu sagen, ich fühle mich aber nicht als Frau. Es ist immer natürlich aus meiner Sicht jetzt zu sagen, es ist einfach, das zu machen, aber natürlich ist es das natürlich nicht. Es ist ein riesiger Prozess, der dahinter steht, um sich öffnen zu können. Genau, aber das sind halt schon allein Sachen, die erkämpft wurden. Und das kann man feiern, aber wie gesagt, das ist halt immer noch ein stetiger Kampf. Und ob das gefeiert werden kann mit, am Weltfrauentag kriegen die Frauen Blumen und müssen vielleicht mal nicht den Haushalt machen oder sonstigen und kriegen ein bisschen, es wird ein bisschen geklatscht. Weiß nicht, ob das ausreicht. Dafür dann.
Und für mich steht dieser Frauenkampftag beziehungsweise auch so die Tage davor auch, also natürlich wurde in der Vergangenheit viel erreicht und es haben sich auch super viele Dinge verändert, aber ich finde, das ist halt auch nicht nur ein Feiern des schon Erreichen, sondern sich auch immer wieder verdeutlichen, wo wir gerade stehen und was so die nächsten Schritte sind, die auf jeden Fall noch angegangen werden müssen und auch gesellschaftlich, auch in einem großen Kontext zu verdeutlichen, dass es halt eben noch nicht so perfekt ist, wie halt auch häufig, wenn man mal mit Menschen darüber diskutiert, wird ja auch immer gesagt, so, ja, Frauen sind doch gleichberechtigt, du kannst doch alles machen, was du willst und so, aber ganz richtig ist das ja nicht und ich glaube, dafür ist dieser Frauenkampftag auch halt da, um nochmal zu verdeutlichen, dass eben so Punkte wie, dass die meiste Care-Arbeit immer noch von Frauen geleistet wird, dass die Löhne immer noch ungleich sind und so viele andere Punkte zu verdeutlichen, dass wir da echt noch nicht da sind, wo wir sein sollten, damit wir eben die vorhin diskutierten Freiheiten auch wirklich alle haben und dass sich nicht nur auf die andere Hälfte der Bevölkerung so größtenteils beschränkt.
Okay, alles klar, du hast es ja gerade schon angesprochen. Ich würde gerne ein bisschen weiter in die Richtung gehen, wenn wir ganz frei Ziele assoziieren. Also nehmen wir mal an, wir treffen uns in dieser Runde in 5 oder meinetwegen auch 10 Jahren wieder. Was möchtet ihr bis dahin schaffen? Ihr habt ja ganz am Anfang schon so ein bisschen erzählt, in welchen Bereichen ihr speziell arbeitet. Aber was sind denn nochmal explizite Ziele und du hast ja gerade auch schon erzählt, Hanna, in welchen Bereichen es noch zu wenig Gleichberechtigung geht, aber wie können wir denn den Feminismus aktiv und intersektional auf verschiedenen Ebenen also umsetzen? Und da ihr gerade gesagt habt, dass ihr nicht wisst, wer dran ist, möchtet ihr es per Handzeichen machen oder soll ich wählen? Terry, möchtest du noch mal?
Ich kann nochmal starten. Also ich will jetzt mal vielleicht ein bisschen ambitioniert einen Punkt Punkteplan aufstellen, was ich mir in 10 Jahren wünschen würde. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, eine Sache, die ich super wichtig finde, ist, dass die Lohnlücke bis dahin geschlossen ist, weil sweet Jesus, es ist jetzt mittlerweile wirklich an der Zeit, dass wir gleichberechtigte Repräsentanz nicht nur in demokratischen Institutionen wie Parlamenten zum Beispiel haben, sondern auch in der Wirtschaft, weil da sieht es zum Teil wirklich noch gruseliger aus als in den Parlamenten, dass wir endlich durchsetzbare und harte Gesetze im Bereich geschlechtsbasierte Gewalt haben. Also um euch mal ein Beispiel zu nennen, wir haben die Istanbul-Konvention, das ist ein internationales Abkommen gegen geschlechtsbasierte Gewalt. Da steht drin, dass es pro 10.000 EinwohnerInnen eigentlich in jeder Stadt ein Familienzimmer in einem Frauenhaus geben müsste. Und es wird in NRW, soweit ich weiß, correct me if I'm wrong, in keiner einzigen Kommune erfüllt. Ja, und das ist halt einfach eine Realität. Wir haben immer noch eine Situation, wo Frauenhäuser jeden Tag Menschen abweisen müssen, die vor Gewalt fliehen. Das muss sich ganz dringend ändern. Und dann möchte ich, dass wir in 10 Jahren zumindest in ganz Europa, darüber hinaus, let's see, aber so weit sind mit der sexuellen Selbstbestimmung, dass es nicht nur ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch gibt, sondern auch Zugang zu Verhütungsmitteln, zu produktiver Medizin, diskriminierungsfrei für alle Menschen. Und ich glaube, wenn wir das in 10 Jahren hinbekommen, dann wäre das schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Ich kann mich all dem nur anschließen. Ich würde noch dazu sagen, ich arbeite in einem Schulprojekt und ich habe schon immer in dem Bereich soziale Arbeit so ein bisschen gearbeitet, beziehungsweise Erlebnispädagogik. Und mir war schon immer wichtig, irgendwie den Kindern auch was mitzugeben und die schon mit zu empowern. Und das versuche ich jetzt gerade auch in meinem Schulprojekt und da einfach schon anzusetzen, dass die in 10 Jahren halt auch klar sagen und ihre Kante zeigen. Die Mädchen, die ich bei mir in der Schule habe, denen halt klar zu sagen, dass deren Stimme jetzt schon, die sind 11 bis 14, jetzt schon zählt und was sie jetzt machen, auch schon zählt und ihre Stimme gehört wird und sie sich mit einbringen können. Das würde ich noch auf jeden Fall mit anbringen.
Mir wäre der Punkt auch noch ganz wichtig, vielleicht auch, weil ich dauernd davon betroffen bin, aber genauso wie der Feminismus intersektional verstanden werden sollte, funktioniert aber auch Hass und Diskriminierung intersektional. Also ich spreche nicht selten über intersektionalen Hass, denn wenn ich zum Beispiel islamfeindlich angegangen werde, werde ich zuvor aber auch immer in der Kombi auch sexistisch angegangen und frauenfeindlich angegangen. Also bevor man mich ausweisen will, um es jetzt mal drastisch zu sagen, oder am liebsten töten will, will man mich vorher am liebsten auch vergewaltigen als Frau, weil das ganz gut zusammenpasst. Und dieser intersektionale Hass, davon sind Frauen natürlich viel stärker noch betroffen als Männer tatsächlich. Die kriegen es eben auch gerade wegen der durchaus zunehmenden Frauenfeindlichkeit gleich nochmal härter ab. Und das da vielleicht Politik für zu sensibilisieren und stärker das auf dem Schirm zu haben, wie dieser Hass eigentlich läuft und dass der Frauen viel stärker betrifft als Männer. Vor allem Frauen, die eben queer, trans sind, Frauen, die Migrationshintergrund haben, Frauen, die eine andere Religion haben, Frauen, die andere Hautfarben haben. Also das trifft die natürlich dann ganz besonders. Also hoffe ich, dass man vielleicht in ein paar Jahren dann doch ein bisschen weiter ist und da gesellschaftlich besser und politisch besser sensibilisiert ist. Und ich finde, gleichzeitig müssen wir auch einfach in unseren Parlamenten und unseren Vertretungen, politischen Vertretungen, schlichtweg auch bunter werden, ehrlich gesagt. Also das, ich behalte mir vor, einen Schritt in diese Richtung zu gehen und das darzustellen, aber ich bin eben nur eine, in Anführungsstrichen, und wir bräuchten sehr viel mehr Frauen, um einfach auch viel bunter zu sein und dann auch Bündnisse zu schließen, ehrlich gesagt. Das wäre so ein großer Wunsch. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, das hinzukriegen, wie ich finde.
Jetzt einige Punkte genannt worden, die ich auch ganz wichtig finde. Also wenn gesagt wird, wir haben eine Menge erreicht und Wahlrecht über 100 Jahre, also seit über 100 Jahren können wir jetzt wählen und gewählt werden, dann ist das ein toller Erfolg, dann haben wir eine Menge erreicht. Schauen wir uns aber die Realität an, dann stellen wir fest, dass Frauen in den Parlamenten immer noch unterrepräsentiert sind. So, da kann man jetzt hergehen und sagen, die können ja, wenn sie wollen, warum wollen sie denn nicht so? Aber ich finde, da müssen wir einfach nochmal in die Strukturen schauen. Und Terry hat es gerade nicht nur bezogen auf die Politik, was ich richtig finde, sondern natürlich auch in Führungspositionen. Da ist es ja ähnlich. Natürlich besteht die Freiheit, dass wir das offiziell dürfen. Aber die Realität ist eine andere. Und da müssen wir hingucken und da müssen wir was ändern. Der nächste Punkt auch von Terry, Istanbul-Konvention, Frauenhausplätze. Also es ist so, dass die Zahlen sind gerade genannt worden für Nordrhein-Westfalen, bedeutet, dass wir müssten, wenn wir die Istanbul-Konvention ernst nehmen würden, Ne, es wird ja dann immer gesagt, das ist nur eine Empfehlung. Ich nehme die ernst und dann weiß ich, rund 1700 Plätze brauchen wir in den Frauenhäusern. Wir haben zurzeit knapp 600, ein bisschen ausgebaut worden, ich glaube 570. Also es fehlen über 1000 Plätze in den Frauenhäusern. Es ist eine Empfehlung, ja, aber wir wissen, dass die Frauenhäuser immer noch Frauen zurückschicken müssen. Frauen, die sich gerade aus einer Gewaltsituation mit ihren Kindern gelöst haben. Das ist ja auch ein großer Schritt, um dann Schutz zu suchen und die müssen dann woanders hingeschickt werden. Da sage ich mal, das darf nicht sein. Und da müssen wir in 10 Jahren, spätestens in 10 Jahren, aber so weit sein, dass wir diese Frauen versorgt haben. Und ich möchte es eigentlich nicht so weit kommen lassen, dass Frauen in Frauenhäusern Schutz suchen müssen. Und deshalb glaube ich, und da bin ich bei dir, wir müssen einfach schauen, dass wir in die Prävention investieren, dass es ein anderes gesellschaftliches Bild gibt, auch von Gewaltausübung gegen Frauen, von Machtverhältnissen. Also es ist ja, Gewalt hat ja auch immer was mit Macht und Ohnmachtsgefühlen zu tun. Da müssen wir hin. Und ein letzter Punkt, der mir ganz wichtig ist, das ist so die sexuelle Selbstbestimmung. 219a ist immer noch, ne, strittig. Und wo wir wirklich ran müssen, das ist ja 218. Also das Recht auf Beendigung einer ungewollten Schwangerschaft und das in die Hände von Frauen auch legen, also von den Menschen, die davon betroffen sind. Und wenn wir uns die Struktur anschauen von Medizinerinnen und Medizinern, dann müssen wir feststellen, dass es immer weniger Gynäkologinnen und Gynäkologen gibt, die diese Arbeit auch machen wollen, also die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollen. Warum? Weil sie zum einen wirklich angefeindet werden von diesen Lebensrettern, die sich dann vor Praxen und Beratungsstellen stellen und sowohl den Gynäkologen als auch den Beraterinnen und Beratern den Garaus machen. Und das ist so das eine. Und dann finde ich, das kann nur in einem Klima, in einem gesellschaftlichen Klima passieren, wo bestimmte Sachen noch nicht klar sind. Und die müssen wir verändern. Das können wir nur dadurch, dass wir darüber sprechen, so wie heute Abend. Deshalb finde ich so Veranstaltungen auch toll und gehe da immer gerne hin. Und zum anderen aber auch, indem wir unser gesellschaftliches Bild schon bei Kindern ändern. Und deshalb glaube ich, ist Prävention wichtig, ist Erlebnispädagogik wichtig, sind ganz, ganz viele Sachen wichtig, die den Kindern von heute ein anderes Bewusstsein für morgen vermitteln. So.
Ich bin da inhaltlich und auch ganz bei Lamia und Anja, vor allem was Hassverbrechen gegen Frauen angeht. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass ein Partner oder Ex-Partner seine Frau oder Freundin tötet und in den Nachrichten wird darüber Beziehungsdrama oder Tragödie geschrieben. Also es kann ja nicht sein, dass wir weiter solche Begrifflichkeiten nehmen und dann vor Gericht wird dann der Fakt, dass eine Beziehung bestand, dann auch noch als strafmildernd betrachtet. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall weiter. Und der Punkt Frauenhass muss in Zukunft auf jeden Fall auch als strafverschärfend irgendwie gesetzlich geregelt werden, weil das ja vollkommen diese Gewalt von den Männern dann also verharmlost und die Opfer dann und die Betroffenen halt auch noch weiter so schlecht dastehen lässt. Also ich finde, da müssen wir auch noch ein ganzes Stück weiter vorankommen. Ich meine, die Debatte ist ja schon mal ganz gut vorgeschritten. Der Begriff Femizid wird ja jetzt schon häufiger benutzt, aber ich glaube, wir müssen uns da noch ein ganzes Stück auch bewegen, damit das in Zukunft halt auch weniger passiert.
Okay, jetzt haben wir über große Ziele für die nächste Zeit gesprochen. Wenn wir auch nochmal für unsere ZuschauerInnen natürlich jetzt mal ein bisschen individueller schauen, was sind denn alltägliche Aufgaben im Leben einer, ich sag mal so, aktivistischen Feministin? Es gibt ja die Möglichkeit, irgendwie politisch zu arbeiten, wie so viele von euch das machen. Aber ich zum Beispiel als Studentin, ich reagiere natürlich auf Slut-Shaming oder Catcalling, wie viele andere auch, wenn mir das auf der Straße begegnet. Aber man kann ja gezielt auch in Situationen gehen und Awareness schaffen. Habt ihr da Ansätze, was man tun kann, so im Alltag auf jeden Fall?
Na, ich glaube, im besten Sinne des Wortes seine Frau stehen. Also ich glaube, ich kann ja nicht jeden im Alltag anfangen, einen Vortrag über Feminismus zu halten, wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand was nicht verstanden oder so. Aber ich glaube, eine gewisse Haltung an den Tag zu legen und auch deutlich zu machen, wo dann eben Grenzen sind. Weiß ich nicht, wenn jemand, weiß ich nicht, besonders frauenfeindlich oder besonders geringschätzend einem begegnet, dann finde ich schon, oder auch Frauen tun das durchaus auch, anderen Frauen gegenüber, so ist es ja nicht, da deutlich zu zeigen, dass das nicht geht. Aber ansonsten muss ich sagen, ist für mich der Feminismus nichts, was ich nur punktuell, wenn ich gerade einen Vortrag halten muss oder halten darf oder weil ich gerade in der Schule bin oder weil ich, sondern für mich ist das etwas, was eigentlich meine Identität irgendwie prägt und irgendwie immer dabei ist, ehrlich gesagt. Sonst würde es irgendwie nicht funktionieren. Das heißt also in der Erziehung meiner Kinder, in der Erziehung meiner Schülerinnen und Schüler schwingt das immer irgendwie mit. Das heißt, es wird sowieso jeder merken, dass ich da sehr, was als sehr progressiv verstanden wird, aber dann ist das eben so. Aber für mich ist das etwas, was eigentlich meinen gesamten Alltag, auch meine Themen im Grunde genommen, immer irgendwie, das denke ich immer letztlich mit. Ich habe vor 12 Jahren den Liberal-Islamischen Bund hier in Deutschland gegründet. Da ging es eben genau um diese Themen, zum Beispiel geschlechtergemischte Gebete innerhalb des Islams möglich zu machen, dass homosexuelle Paare in die Moschee kommen sollen, zusammen leben sollen, also muslimischen Glaubens in dem Fall, ne? Und dass das irgendwie auch normal sein muss. Ihr könnt euch vorstellen, als Heterofrau wurde ich dafür hart angegangen, nicht von der Szene selber, sondern von Muslimen und Muslimen aus dem eher konservativen und fundamentalistischen Spektrum, die das alles gar nicht so lustig fanden, dass ich sowas versuche voranzubringen. Aber entweder man hat eben diese Haltung, oder ich finde auch für Feminismus oder für Gleichberechtigung, den Kampf für Gleichberechtigung, da muss man nicht von selbst betroffen sein, um sich dafür einzusetzen. Also ich finde auch, dieses Denken ist sehr merkwürdig. Es muss eigentlich selbstverständlich in uns jedem irgendwie drin sein.
Also du sagst eigentlich, man ist 24/7 Feministin und das wirkt in alle möglichen Bereiche rein. Genau, und du hast auch von einer Grundhaltung gesprochen. Und wir haben tatsächlich auch so ein paar Fragen aus diesem Frage-Antworten-Bereich der ZuschauerInnen. Im Prinzip geht es so ein bisschen darum, also ist es nur mein Gefühl oder ist es tatsächlich so, dass man relativ schnell auf Gegenwert trifft, nennt man sich offen Feministin. Und zwar nicht nur im öffentlichen Raum, wie du das gerade gesagt hast, ne? Auch wenn man einfach feministische Ansätze hat, wie Gleichberechtigung, auch in der Moschee, jeder darf mit egal wem dahin kommen, sondern halt auch, sondern dass man irgendwie auch angefeindet wird am Küchentisch mit der erweiterten Familie. Also ich rede jetzt gerade über die Grundhaltung, die man eigentlich hat und die automatische Gegenwehr, die kommt, wenn man sich als Feministin positioniert. Wie kann man sich da schützen? Was habt ihr für Erfahrungen damit? Genau.
Anja. Also ich habe nie vor mir hergetragen, ich bin Feministin, sondern ganz im Gegenteil, so wie du das gerade gesagt hast. Also das ist für mich Teil meines Lebens, also das ist meine Haltung, ist meine Lebenseinstellung und deshalb habe ich auch so gelebt. Für mich bedeutet das, ich bin in so einer ganz traditionellen Bergmannsfamilie aufgewachsen. Mein Vater ist früh gestorben, meine Mutter war Arbeiterin, ihre Geschwister waren alle aus dem Bergbau und da ist das Geschlechterbild ja doch noch sehr konservativ. So. Und dann bin ich irgendwie zum Gymnasium gekommen und habe dann irgendwann angefangen, Schriften zu lesen von Alice Schwarzer, die mich damals wirklich sehr beeindruckt hat und andere, da bin ich eigentlich durch die Lehrerinnen und Lehrer dran gekommen und habe dann gesagt, okay, ich studiere Sozialarbeit. Das war so mein Traum und das habe ich gemacht und dann bin ich in einer Obdachlosensiedlung gelandet. Das ist so eine meiner Lieblingsgeschichten. Und da war ich Berufsanfängerin und dann ist eine Bewohnerin zu uns in die Einrichtung gekommen und hat mir erzählt, dass der Paul sie aber gestern Abend wieder verkloppt hat. So. Und dann habe ich gesagt, so, da müssen wir jetzt sofort die Polizei rufen und dann musst du ins Frauenhaus und dann muss ich dich jetzt retten. So. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, jetzt halt aber mal den Ball flach. Ne? Also das bestimmt immer noch ich. So. Also was ich damit meine, ist so wirklich mit den Menschen, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Also auch zu gucken, wie ist denn meine Haltung und wie wirkt die auf dich? So. Dann ist mir Führungsverantwortung übertragen worden und dann war ich schwanger und dann wollte ich aber beides und dann war klar, ne, meine Tochter ist 95 geboren, da war das noch nicht so mit Teilzeit und Leitung und so. Dann war mir klar, nee, ich möchte beides. Und dann bin ich von vielen, also wirklich von ganz, ganz vielen, auch Frauen hinterrücks mit Rabenmutter und anderen Attributen bezeichnet worden. Und da kann ich euch sagen, das ist mir nicht immer leicht gefallen. So. Aber ich habe mich auch nicht als Feministin definiert, sondern ich wollte das machen. Ich wollte Mutter sein und ich wollte arbeiten. Und wir haben dann ja auch gemeinsam alles geschafft. So. Was ich sagen will, ist, dass kein theoretisches Konstrukt ist, Feministin zu sein oder nicht, sondern dass man das leben muss und dass man sich auch die Freiheit nehmen muss, das so zu leben, wie man glaubt, dass es richtig ist. Und jetzt komme ich wieder, ohne die Grenzen eines anderen zu beschneiden. Und ich glaube, dann ist es gut. Und da sage ich nochmal nicht, also weil es jetzt auch in diesem Zusammenhang wieder so wichtig ist, dass wir unsere feministische Haltung am besten dann leben können, wenn wir in einer solidarischen Gesellschaft miteinander sind. Weil dieses Erlebnis hatte ich auch, dass es ganz, ganz viele Frauen gab in der Kita oder sonst wo, die gesagt haben, komm, ich weiß, du musst eine Stunde länger machen, ich nehme deine Tochter mal mit oder so. Oder umgekehrt. Also, dass wir selbst uns das Leben auch wirklich sehr angenehm oder angenehmer gestalten können, wenn wir netter und solidarischer miteinander umgehen. Das ist auch nochmal so ein Appell, den ich wichtig finde. Und was ich nochmal loswerden möchte, ist, dass es immer ganz, ganz leicht ist, über andere Menschen zu sprechen, über die zu urteilen. Aber vielleicht sollten wir uns denn dann immer erstmal in deren Situation hineinversetzen. Und dann wird alles leichter, auch den Feminismus zu leben.
Genau, also du hast jetzt auch nochmal schön zusammengefasst, dass es halt Solidarität braucht und du, Lamia, hast ja zuvor auch schon einmal gesagt, dass es im Prinzip Frauen oder einfach eine Zusammenschlüsse geben muss, auch intersektional und dass, ich glaube, du hast es so formuliert, dass der Weg dahin ja auch gar nicht so schwer sein sollte, dass es ja eigentlich selbstverständlich sein müsste. Ich frage euch jetzt nochmal auch, weil die Zuschauer so ZuschauerInnen ein bisschen darauf drängen, was können wir für uns tun, wenn wir auf Gegenwehr treffen? Ein Ansatz wäre ja schon, okay, wir sprechen miteinander, wir schließen uns zusammen. Aber habt ihr vielleicht andere Tipps und Tricks noch in eurem Ressourcenkoffer? Hier fragt jemand beispielsweise, wie man an seine Wut rankommt, die als Frau oder wenn man als Frau gelesen wird, ja auch so ein bisschen, also die man ja nicht haben darf. Vor allem auch als schwarze Frau zum Beispiel. Genau.
Ich würde, glaube ich, gerne nochmal auf dieses sozusagen Bandenbilden eingehen, weil ich glaube, dass mir das total geholfen hat. Also gerade in so Zeiten, wenn man halt massiv von Angriffen betroffen ist, ne, also wenn man irgendwie einen Shitstorm hat oder keine Ahnung was, dann war das für mich wirklich der Schlüssel dazu, mich nicht zurückzuziehen. Weil ich glaube, was ich in dem Moment als erstes oder wie meine Reaktion darauf war so eine Lähmung wahrzunehmen und eben nicht sofort schlagfertig zu sein und nicht sofort alle Lösungen selber zu wissen und das auch total als ein individualisiertes Problem wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr vielen Menschen so geht. Und da hat mir das total geholfen, eben wirklich in Gruppen darüber zu sprechen und Solidarität zu bekommen und eben auch mitzubekommen, so es geht anderen genauso. Und ich glaube, also Lamia hat ja eben auch über den Hass im Internet, aber auch im realen, also oder im analogen Leben gesprochen. Und ich finde, das hat natürlich immer so ein bisschen Zweiseitigkeit. Na, einerseits, ich glaube, wenn wir ununterbrochen immer nur über diese Gegenwehr sprechen, die wir bekommen, dann schreckt das auch viele Leute ab, davor in der Öffentlichkeit feministische Themen zu vertreten und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es sozusagen wichtig, da auch eine Grenze zu setzen in einer gewissen Art und Weise. Andererseits ist ja aber die Thematisierung auch wahnsinnig wichtig, weil dadurch wird klar, dass es eben ein strukturelles Problem ist und dass es ein Problem ist, was gerade feministische Frauen, wenn man sozusagen noch zusätzliche Diskriminierungsmerkmale auf sich vereint, eben betrifft und dass wir dem auch eine strukturelle Antwort entgegensetzen müssen und eben nicht, ihr müsst halt tougher werden, ihr müsst halt damit klarkommen können und so weiter und so fort, sondern wir müssen eben politische Antworten darauf finden. Und das ist, glaube ich, super wichtig für mich. Und also vielleicht noch eine Reflexion sozusagen für mich. Ich habe auch ganz lange gedacht, gerade weil ich eine junge Frau in der Politik war, also ich war 2014 die jüngste deutsche Abgeordnete, die ins Europäische Parlament gewählt worden ist. Und ich hatte dann immer das Gefühl, ich vertrete jetzt irgendwie so eine ganze Generation von jungen Frauen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann ist es sozusagen schrecklich für alle, die irgendwie in einer ähnlichen Position sind und vielleicht in ganz anderen Kontexten irgendwie Verantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube, wir müssen uns davon lösen, so ein Gefühl zu haben, dass wir keine Fehler machen dürfen und dass wir eben ständig auch in dieser Repräsentanz so festhängen, sondern zu akzeptieren, und das war für mich ein total wichtiger Schritt, ich bin eben nur ein Mensch, ja, und ich werde Fehler machen und ich werde viele Dinge, die ich tue, bereuen und ich bereue viele Dinge, die ich getan habe, ja, aber es ist eben trotzdem wichtig, daraus was Konstruktives zu entwickeln, und da spielt Wut, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil das für mich ein totaler Katalysator von Aktivität, von Energie ist, wenn man die richtig einsetzt, das ist sowas Kraftvolles und Wichtiges und daraus müssen wir schöpfen.
Ja, also ich finde ja dieses, also was wichtig ist, glaube ich, dass man nicht nur aus der eigenen persönlichen Betroffenheit alleine spricht, wenn es darum geht, Hass gegen Frauen zu thematisieren. Es wird einem sehr häufig vorgeworfen, man sei ja selbst sehr emotional und es sei ein Einzelfall und es ist ja sonst gar nicht so, oder es liege an einem selbst vielleicht auch das habe ich mir schon ein paar Mal anhören müssen. Das bringt eigentlich tatsächlich selten was, obwohl man eigentlich jedes Recht dazu hätte, auch emotional zu reagieren, um ehrlich zu sein, und auch wütend zu reagieren. Ich sehe es gar nicht ein, nicht auch wütend zu sein auf solche Dinge. Aber es wird einem sehr schnell irgendwie zum Nachteil irgendwie gemacht. Also es wird einem sofort vorgeworfen, hier seien Sie doch nicht oder sei doch nicht so emotional. Das kann man ja auch ganz vernünftig sagen. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, manchmal muss man eben auch wütend sein. Vielleicht nicht immer, klar, man darf in seiner Wut und in seiner Emotionalität dann natürlich nicht selber ungerecht werden. Ich glaube, das ist schon wichtig, ja. Aber ich finde schon, dass man auch mal mit Wut und mit aller Deutlichkeit sagen kann, wie furchtbar man das eigentlich alles findet und wo wir denn hier leben, wenn sowas nicht stärker unter Strafe zum Beispiel gestellt würde. Also ich finde schon, dass man das machen muss. Und ja, man braucht so Netzwerke. Also tatsächlich, gestern wurde ich abends von einer Bekannten angerufen, die dann von einer Freundin hörte, also über zwei Ecken hörte, dass ein junges Mädchen von ihrem Vater, von seinem Vater vergewaltigt worden ist. Und die Mutter aber nur Arabisch kann. Und ob ich irgendjemanden kennen würde, der in arabischer Sprache sich dieser Frau und der Tochter annehmen könnte. So, und jetzt fangt mal an. Also ich meine, das ist nicht mein Schwerpunktthema. Und trotzdem, das war echt, ich glaube, ich habe 10 Menschen kontaktieren müssen. Immerhin, es waren nur 10. Aber ich musste 10 Menschen kontaktieren, die dann wiederum ihrerseits Menschen kontaktieren mussten, bis wir endlich eine arabischsprachige Psychologin gefunden haben in dem Ort. Und da fehlt es wirklich auch an Netzwerken. Denn es ist natürlich klar, dass man da kultursensibel sein muss. Es ist klar, dass eine Sprachbarriere eben im Deutschen vorherrscht. Es wäre fast unmöglich. Also diese beiden Damen, die noch zwischen mir quasi standen und den Kontakt zur Mutter und Tochter, die haben selber nicht hinbekommen. Und das hat mir heute sehr zu denken gegeben, denn ich habe heute tatsächlich dann den Kontakt zu der Psychologin bekommen. Wie schwierig es immer noch ist, oder wie schwierig, ja, dass wir immer noch kein Netzwerk haben, um möglichst schnell einander irgendwie zu helfen. Das existiert so nicht. Vielleicht fängt es gerade erst an, aber das wäre auch etwas, was ich mir in 5 oder 10 Jahren echt noch viel stärker wünschen würde. Das haben wir so noch nicht so richtig. Das hat mir heute sehr zu denken gegeben. Und mir hat auch zu denken gegeben, das muss ich jetzt auch noch rausbesorgen, was der Spiegel da als Titelstory gerade bringt, ob das Gendersternchen noch deutsch ist, ob das noch deutsch ist. Also das erinnert mich so an diesen Identitäts, Geschichten, ob das noch deutsch ist. Und jetzt, wisst ihr, ich habe lange Zeit diese Frage, ist der Islam denn überhaupt deutsch? Das erinnert mich so stark an diese Nummer. Und jetzt, ob das Gender-Sternchen deutsch ist. Also, ja, bin sehr gespannt, was da jetzt folgen wird. Aber ich halte das echt angesichts des 8. März, der eben kommt, und das groß als Titel zu fahren, irgendwie, also mehr als merkwürdig und unangemessen, ehrlich gesagt, aber gut.
Ich würde vielleicht noch mit anbringen, es ging ja darum auch, wie man die Wut triggern kann bei anderen Menschen. Wir hatten gestern einen wunderbaren Workshop zu digitaler Gewalt und wie man da Schutzstrategien entwickeln kann. Wir hatten darüber auch dann überlegt, wie man, also zum einen, wie man die Schutzstrategie halt aufbauen kann digital, dass man dort dann über die Social-Media-Kanäle anderen Menschen folgt, die genau diese Situation auch mitmachen, mit durchmachen, die einem dann helfen können, denen man das melden kann, die einen unterstützen. Ich glaube aber auch, dass man so die Wut triggern kann bei anderen Menschen, wenn sie zum Beispiel nicht mitbekommen, dass andere Menschen diese Probleme haben und das dann ablehnen oder eine ablehnende Haltung annehmen oder sagen, davon habe ich ja noch nie gehört, dass sowas passiert, dass man dann darauf hingeht und sagt, guck dir mal dieses Profil an auf Instagram und folge denen mal und schau dir das an, hör mal zu, was die sagen, hör einfach zu und sag einfach mal nichts, bis du irgendwann daraus gelernt hast vielleicht. Und so dann diese Wut halt zu triggern, indem sie dann halt mitbekommen, dass es dieses Problem gibt. Ich glaube, das kann viel helfen und ich glaube, das kann auch viel bei jüngeren Menschen helfen und gerade Teenagern, die halt gerade jetzt nur Social Media nutzen, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, sich zu treffen oder sonstiges.
Alles klar, ich habe hier einen Chat voller Fragen. Möglicherweise gehe ich jetzt nicht auf alle die wunderbaren Aspekte, die ihr gerade genannt habt, ein. Lamia, auch noch mal einmal deine, dass wir eigentlich nie von Einzelfällen sprechen können und dass selber Schuld nie gilt und Emotionen auch absolut legal sind rund um intersektionellen Hass, aber auch einfach Antifeminismus, ja, die andere vielleicht über Reaktionen titeln. Ich möchte euch nicht mit Fragen überfahren, aber ich fange einfach mal an. Tatsächlich werdet ihr auch manchmal direkt gefragt, das heißt, dann nehme ich euch einfach dran, okay? Also, Frau Kador hat ja über Islamphobie gesprochen, die oft von Sexismus begleitet wird. Wie erleben Sie Islamophobie in der feministischen Community, vor allem im Zusammenhang des aktuell diskutierten Kopftuchverbots?
Also es wird ja nicht nur aktuell diskutiert, wir diskutieren seit über 10 Jahren zu diesem Stückchen Stoff und ich kann es nicht mehr, ich mag es ehrlich gesagt, ich mag diese Diskussion und diesen Diskurs auch nicht mehr führen. Also wenn man 12 Jahre lang die ganze Zeit über dieses Stück Stoff rumdiskutieren muss und ich jedenfalls manchmal das Gefühl habe, wir kommen irgendwie keinen Meter weiter, irgendwann ist man es auch leid. Und trotzdem muss ich deutlich sagen, es gibt so einen Feminismus, den man als weißen Feminismus bezeichnen könnte, der sehr, 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 also der sofort ausschließt, dass zum Beispiel eine Kopftuchträgerin nur ansatzweise selbstbestimmt sein kann und damit natürlich nicht mehr feministisch ist. Und die Prämisse ist eben, wer sich für ein Kopftuch, man kann sich gar nicht freiwillig für ein Kopftuch entscheiden. Das ist ja die Prämisse dieses weißen Feminismus. Und das sehe ich tatsächlich problematisch. Ich kenne doch durchaus viele Frauen, deren Mütter zum Beispiel gar kein Kopftuch tragen, tatsächlich, die dann selbst eins aber tragen, weil sie sagen, selbstbestimmt, das ist meine Form auch zum Teil des gesellschaftlichen Protestes. Das ist meine Form, um ja, vielleicht auch meinen Eltern etwas gegenzusetzen. Gut, man kann sich darüber streiten, ob das Kopftuch unbedingt das richtige Mittel ist, das zu tun. Ne? Aber solange man eben das selbstbestimmt tut, also Frau das selbstbestimmt tut, ist es nicht mein Recht, darüber zu entscheiden, ob das jetzt gut oder falsch oder richtig oder falsch oder wie auch immer ist. Ich habe ein großes Problem tatsächlich mit diesem Feminismus, der vor allen Dingen auch von Alice Schwarzer doch stark auch vorangetrieben wird, die natürlich ihre Meriten hat, selbstverständlich. Also ich bin die Letzte, die ihr das irgendwie in Abrede stellen würde. Ich glaube, das ist schon wichtig, auch deutlich zu machen, dass wir ihr hier als Frauen auch viel zu verdanken haben. Und dennoch erlebe ich sie in Kontexten zum Thema Islam. Und nicht nur in den Kontexten, auch damals, als sie den Kachelmann-Prozess für die Bild-Zeitung begleitet hat, fand ich das schon auch ein bisschen merkwürdig und strange. Dass sie vom Kopftuch als Flagge des Islamismus spricht, ist beängstigend. Wiki beängstigt, damit verharmlost sie wirklich den Islamismus. Also ehrlich, und ich kenne mich damit aus. Das sind so Sachen, die bereiten mir nicht nur Magenschmerzen, die halte ich wirklich für kontraproduktiv. Da werden unterschiedliche Frauengruppen im Grunde gegeneinander positioniert, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht auch noch, um ehrlich zu sein. Und da wünschte ich mir doch ein bisschen mehr Einsicht. Aber wir haben noch ein paar, wir haben da dicke Bretter zu bohren, glaube ich.
Darf ich noch eine Sache ergänzen dazu?
Natürlich.
Also ich weiß nicht, meine Freundin ist Französin und wir sprechen manchmal auch über die Situation in Frankreich. Und ich glaube, dass das Lamia angesprochen hat, das ist noch in, ich finde, vielleicht sogar noch einem gruseligeren Kontext zum Teil in Frankreich zu finden. Ja, weil da gibt es ja so einen sehr starken Appell immer wieder an die universellen Werte sozusagen. Und die universellen Werte werden natürlich von der Bevölkerungsmehrheit festgelegt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese Bilder. In Frankreich wird sehr intensiv über ein Bikini-Verbot diskutiert oder das eben auch zum Beispiel für öffentliche Schwimmbäder immer wieder vorgeschlagen. Und wo dann ernsthaft Polizisten Frauen öffentlichen Stränden darauf, also sozusagen gezwungen haben, ihre Bikinis auszuziehen, weil sie ansonsten eben nicht den Kleidungsvorschriften, die eben dieser französische Universalismus fordert, und das ist eben Frauen tragen Bikinis oder Badeanzüge, wenn sie ins Meer oder ins Schwimmbad gehen, entsprechen. Und ich finde einfach die Logik auch intellektuell absurd. Ja? Also ich meine, egal was sozusagen dein emotionales Bild ist, was du mit einem Kopftuch verbindest, aber sozusagen zu sagen, im Iran gibt es diese und diese Kleidungsvorschriften, das ist einschränkend, freiheitseinschränkend für Frauen im Iran. Und deshalb schaffen wir sozusagen als Gegensatz dazu Kleidungsvorschriften in Europa, die aber genauso freiheitseinschränkend und genauso bevormundend und paternalistisch sind. Ja? Und ich glaube, dass dieser Mechanismus eben nur aufgebrochen werden kann, wenn man diesen Freiheitsbegriff von, das müssen die individuellen Personen selber entscheiden können, trifft. Und das ist was, wo ich zum Teil finde, ja, da gibt es in der feministischen Debatte sehr gruselige Positionen. Ich finde aber auch, ich meine, Lamia, vielleicht nimmst du das anders wahr, aber dass wir da auch in den letzten Jahren in vielen Bereichen Stück vorangekommen sind. Ja, also dass ich das Gefühl habe, dass die Debatten heute anders geführt werden und dass Alice Schwarzer eben auch nicht mehr als so die Godmother of Feminism in Deutschland wahrgenommen wird, sondern dass es sehr kritische Positionen gibt. Und das war auch noch ein Satz, den ich mir aufgeschrieben hatte, Feminismus ist konfliktfähig, weil ich glaube, dieser Kopftuchstreit oder diese Debatte darum, das ist nur ein Beispiel von mehreren. Wir können über Sexarbeit sprechen, wir können über Leihmutterschaft sprechen, es gibt auch andere Bereiche und wir müssen, glaube ich, eine feministische Debatte bekommen, wo wir über solche Konflikte offen sprechen können, damit wir vorankommen, ja, damit wir konstruktiv auch eine Debatte nach vorne führen können und dann eben Zukunft gestalten können. Weil wenn wir immer nur in diesen alten, verfestigten Vorstellungen festhängen, dann schaffen wir es eben nicht, Gesellschaft voranzubringen. Und das erwarte ich vom Feminismus, ja, emanzipatorisch zu sein und Gesellschaft voranzubringen.
Die nächste Frage beschäftigt sich noch mal so ein bisschen expliziter damit, wie man diese Feminismusdebatte denn voranbringen kann. Wo muss die ansetzen? Die Frage ist hier, was muss unser Bildungswesen dafür tun? Und wie kann man Feminismus in die Erziehung integrieren?
Ja. Also wenn man sich das Bildungswesen anguckt, das ist gemacht von Männern bisher. Klar, wir haben jetzt eine Bildungsministerin, aber trotzdem, wenn ich mir die Mathebücher bei meinen Sechsklässlern angucke, da steht immer der Timo, der geht einkaufen. So, da ist nichts, was irgendwie mal, oder mal kommt dann die Frau, die dann den Großeinkauf für die Familie macht, oder alle sitzen am Tisch, oder diese Geschichten. So, ne? Also allein da muss es schon ansetzen, dass die ganzen Geschichten, die im Deutschunterricht getragen werden, das Unterrichtsfach Geschichte ist so männerbehaftet. Die Männer haben die Geschichte geschrieben, dass da endlich drangegangen wird und gesagt wird, nein, das stimmt nicht. Das waren nicht nur die Männer. Es gab natürlich auch ganz viele starke Frauen. Und dass man einen viel, viel größeren Blickwinkel dafür auch schafft und einfach da schon anfängt, ich würde sogar sagen in der ersten Klasse, wenn nicht sogar schon eigentlich anfängt, im Kindergarten da halt den Kindern schon sagt, du kannst machen, was du willst. Wenn du jetzt gerade ein Einhorn sein willst, dann sei ein Einhorn. Und spring rum, mach. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtige im Bildungswesen, würde ich sagen. Das ist einfach einmal, es muss grunderneuert werden in jedem Bereich.
Also du sagst gerade nochmal, dass tatsächlich auch die einfache Schulbuchlektüre praktisch männerdominiert ist und dass es halt auch total an Repräsentation fehlt, auch intersektional verschiedene Positionen, Diversität auf jeden Fall. Und dass man im Prinzip, wenn ich das richtig rausgehört habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die auch schon umschreiben müsste, einfach weil ja, da zu wenig ist und zu einseitig und so weiter.
Auf jeden Fall, es wird einfach gerade so viel im Bildungswesen auch eingespart, dass man halt nicht dann sagen kann, wir geben jetzt allen Schulen neue Schulbücher und lassen die neu schreiben. Und durch diese Einsparung im Bildungswesen ist es halt genau das Problem, dass es nicht weitergegeben wird.
Gerade im Bildungswesen, das muss ich gerne, würde ich gerne ergänzen, Isabella, die Überlegung, Sozialwissenschaften abzuschaffen. Ja. Und durch Politik oder Wirtschaftswissenschaft irgendwie stärker auszubauen. Also gerade das Fach, ja, wo man sagen müsste, genau in dieser Fächergruppe, genau in diesem Fach können unterschiedliche Lebensentwürfe, unterschiedliche Genderidentitäten, unterschiedliche Formen des Feminismus diskutiert werden. Und genau dieses Fach soll dann jetzt irgendwie ersetzt werden oder erweitert werden, aber im Grunde genommen ersetzt werden. Das sind eben genau die Entwicklungen, die nicht passieren dürfen. Und ich muss auch sagen, viele, und ich sage jetzt mal Kolleginnen und Kollegen, weil ich bin selbst auch Lehrerin, ich darf das glaube ich auch sagen, sind auch mit dieser Thematik auch ein Stück weit überfordert. Ich meine nicht mit dem Feminismus an sich, aber zum Beispiel mit queeren Lebensentwürfen. Ich habe in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, auch in meinem Bekanntenkreis, ein lesbisches Ehepärchen, das zwei Kinder hat. Und wir gehen alle damit offen um, so. Aber ich weiß gar nicht, wie die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich dieses Kind oder diese Kinder, wie die Erzieherinnen und Erzieher mit diesen Kindern umgehen, im Sinne von, du hast zwei Mütter. Also eine Mutter wird Mama genannt und die andere Mutter wird Mami genannt und so. Also es ist schon eine klare Zuordnung, muss es ja auch geben für die Kinder und das ist auch total gut und so. Aber ich bin mir sicher, dass da einige irgendwie überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie man da eigentlich mit umgeht, wenn er jetzt zum Kind sagt, Mama und Mami. Und das ist meine Familie. Und ich glaube, die sind auch da wieder eine Normalität irgendwie mal entstehen zu lassen und zu sagen, das ist eine gleichberechtigte Familienentwurf wie auch in einer Heterofamilie, also eine Heteropartnerschaft mit zwei Kindern zum Beispiel. Das ist eben immer noch nicht normal. Und damit tun sich so viele Menschen einfach noch schwer, die eben auch ein Stück weit einen Erziehungsauftrag haben, Vorbildcharakter haben. Da tun sie sich schlichtweg schwer mit, immer noch. Und das hat nichts mit ihrer Hautfarbe oder Religion oder so zu tun. Ich kenne sehr viele Kollegen, die als weiß gelesen werden und als christlich verstanden werden. Und die haben auch Probleme damit. Also es ist nicht unbedingt nur einer bestimmten Gruppe, Sozialgruppe zuzuordnen. Und das vielleicht, ich will nicht sagen, vielleicht brauchen wir noch mehr Aufklärung, aber es gibt schlichtweg auch eine Gruppe von Menschen, die sich dem einfach verschließt, die Veränderung insgesamt nicht wahrhaben will. Das ist das, was Terry gerade sagte. Eigentlich muss man da ja emanzipatorisch das mitnehmen, und sagen, unsere Gesellschaft diversifiziert sich ja zunehmend, und zwar in jedem Bereich. So. Und das bedeutet aber auch, wenn wir eine sich zunehmend diversifizierende Gesellschaft haben, dann haben wir auch eine sich zunehmend diversifizierende Meinungsvielfalt, Lebensvielfalt. Wir haben von allem eben mehr, als das wir vorher irgendwie hatten. Und das fällt einfach, Veränderung fällt eben vielen Menschen auch schwer. Wandel fällt immer, also immer erfahrungsgemäß, sehr vielen Menschen schwer. Der Spruch, früher war doch alles besser, den kennen wir ja alle so. Und manchmal tätigen wir den vielleicht sogar auch selber. Ich hoffe nicht, dass ich das tue. Und trotzdem bin ich sicher, dass wir den alle irgendwie selber tätigen könnten in bestimmten Aussagen. Und es ist wirklich eine Mammutaufgabe, in so Einwanderungsgesellschaften, die so bunt sind wie unsere, Menschen irgendwie mitzunehmen. Weil die sich sofort häufig, das geht denen zu schnell, Sie fühlen sich überfordert, es ist zu bunt, diese Vielfalt können sie gar nicht annehmen, nicht mal sehen zum Teil. Und dann sollen sie noch sprachsensibel darüber sprechen können. Wir sehen ja, dass selbst gestandene Talkmaster wie Thomas Gottschalk zum Beispiel es nicht schafft, sprachsensibel zu sprechen. Ja? Also es ist einfach nicht hinzukriegen. Und das sind Menschen, die sprechen können und Vorbilder und lange im Geschäft sind. Und selbst sie kriegen es nicht hin. Also da ist wirklich, wir haben echt einiges zu tun, aber wir sind... Vielleicht ist das die Hoffnung auch in so einer Transformationsphase. Wir sind nicht ganz am Anfang. Wir sind mittendrin, würde ich sagen.
Ich bin da eigentlich auch ganz bei ISA, vor allem in unserem Bildungssystem, es ist ja, und ich würde da sogar noch ein bisschen weitergehen, es ist ja nicht so, dass in vielen Punkten Frauen überhaupt gar nicht stattfinden, sondern dass in vielen weiteren Punkten dann auch noch so bestehende Rollenverhältnisse irgendwie manifestiert werden. Also die, wenn Frauen dargestellt werden, ist es dann immer in der passiven Rolle oder die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und gerade davon ist es ja, wovon wir weg wollen, eben von dieser Sozialisation in eine Richtung, dass Mädchen sich so und so verhalten müssen und Jungs so und so, sondern dass halt die Freiheit ist, dass jeder genau das machen kann, wofür ich mich gerade interessiere oder was jetzt, wenn ich jetzt Lust auf, darauf habe, mit irgendwelchen Autos zu spielen, dann kann ich das auch machen. Oder wenn ich ein junges Kleid anziehen möchte, dann ist das auch okay. Und ich finde, gerade solche Aspekte sollten auf jeden Fall auch, ich glaube, es war auch nach Kindergarten und gefragt und dort auch weiter thematisiert werden.
Genau, also weg von stereotypisierter Kindererziehung, aber tatsächlich auch Repräsentation in von der Schullektüre bis meinetwegen auch dem Spielmaterial, das in Kindergärten oder Kitas zur Verfügung gestellt wird. Und Lamia, du hast ja gerade auch nochmal sehr schön angesprochen, dass es auch absolut an der emotionalen Flexibilität und empathischer Grundhaltung auch meinetwegen von Menschen in Bildungseinrichtungen oder sozialen Einrichtungen fehlt, dass man immer noch seltsam auf Mami und Mama reagiert. Wie kann das überhaupt sein? So, wie, ne? Ich habe so einen Haufen von Fragen von interessierten ZuschauerInnen. Wir könnten 100 Jahre darüber reden. Ich mache das total gerne. Ich bin euch dankbar für eure Offenheit. Ich würde tatsächlich, wenn das für euch in Ordnung ist, weiter Fragen stellen aus dem Publikum. Ja? Okay, Hanna, du hast dich ja gerade auch noch mal zu Wort gemeldet. Wir haben ja gerade auch schon über Prävention und über die Grundhaltung, wie man die üben sollte, gesprochen. Hier ist noch mal eine Frage, da geht es auch um Frauenförderung. Wie kann die explizit in der Nordstadt, wo Intersektionalität vermutlich auch noch mal eine größere Rolle spielt, stattfinden? Welche Schwerpunkte setzen Sie oder setzt du in der Nordstadt und ja.
Dazu muss man vielleicht erstmal sagen, dass die Dortmunder Nordstadt übermäßig im Vergleich zum Rest von Dortmund von Armut betroffen ist. Und Armut betrifft ja auch immer auch noch viel intensiver Frauen. Und ich glaube, viel wäre getan, wenn wir über unser Sozialsystem nachdenken würden und dort bessere Möglichkeiten schaffen. Da hätte man, glaube ich, vielen schon geholfen, auch dann die Möglichkeit zu haben, sich so zu leben, wie man das dann auch möchte. Vor allem, weil es hier auch viel EU-zugewanderte Menschen gibt, für die es ja nochmal doppelt schwierig ist, irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. Und da würde ich halt auch hier vor Ort ansetzen. Also ich weiß, es gibt auch schon super viele Vereine und Initiativen, die sich dafür einsetzen, Frauen eben zu vermitteln, welche Möglichkeiten es gibt, welche Dinge sind hier vor Ort, aber auch zusammenzubringen und auch sich die Probleme anzuhören und daraus Strategien zu entwickeln, was man hier vor Ort wirklich explizit noch besser machen kann, wie man Frauen dazu empowern kann und auch zusammenbringen, um noch weiter darüber zu diskutieren.
Also du sagst halt, es muss vor allem irgendwie, es müssen Räume geschaffen werden. Und das passt vielleicht auch nochmal zu dem Punkt von Lamia gerade, dass es irgendwie sichtbare Helfersysteme braucht. Du hast gerade über mehrsprachige Psychologen gesprochen, ne? Die müssen offen sichtbar sein. Oder du, Anja, hast ja auch nochmal angesprochen, dass wir in dem Feld der Schwangerschaftsabbrüche, dass auch das, ne? Also ich glaube, Kliniken dürfen sich ja nicht mal dafür bewerben oder offen ansprechen, dass sie das machen, weil es als Werbung gilt. Also sowas muss offen liegen für Frauen, für jede Frau. Genau. Ich hoffe, ich habe das richtig auf jeden Fall dein Wort entnommen. Jetzt kommen wir zu einer ganz klassischen Frage, die ich längst gestellt haben wollte und das machen jetzt auf jeden Fall nochmal die Zuschauer. Männer und Feminismus. Was sagt ihr dazu? Kann ein Mann ein Feminist sein? Braucht es nicht noch viel mehr feministische Männer? Wie können wir das schaffen, Verbündete zu finden? Terry, du grinst so, vielleicht.
Ich sage jetzt einfach mal ja. Ich finde, das ist ein sehr kontroverses Thema und ich bin da auch auf eure anderen Meinungen gespannt. Also ich finde auf jeden Fall, dass Männer Allies sein können. Also ne, es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Männlichkeitsbilder, weil das im Patriarchat eben auch, also es gibt ein sehr, sehr viel breiteres Feld an Möglichkeiten, die Männer haben. Ich glaube, Männer haben grundsätzlich in patriarchalen Strukturen mehr Freiheit, aber sie sind ja trotzdem auch irgendwie eingeengt. Ne? Also in diesem Versorgerbild zum Beispiel und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, profitieren sie am Ende sogar auch davon, wenn wir diese patriarchalen Gesellschaftsnormen aufbrechen, und es bringt denen am Ende auch was. Deswegen haben die auch ein Interesse daran, mitzumachen. Ich glaube aber, dass man immer sehr genau darauf achten muss, dass es eben eine progressive und der eigenen Hierarchieposition bewusste Jungen- und Männerpolitik ist. Und ich glaube, es gibt ja auch coole Beispiele. Also es gibt ja zum Beispiel die BAG Männerpolitik, die da eben super viel macht, die auch so ein, ja, gerade in der Erziehungsarbeit eben eine sehr bewusste Ansprache von Jungs, was Männlichkeitsnormen angeht und so weiter und so fort. Da kann Isabella wahrscheinlich und Lamia und die anderen von euch, ihr seid irgendwie alle so ErziehungsexpertInnen, da könnt ihr viel mehr zu sagen. Also deshalb finde ich das sozusagen super wichtig, ein super zentraler Punkt. Ich glaube sowieso, dass gesellschaftsverändernde Ansprüche immer auch mit sozusagen in einer gewissen Form mit allen Teilen der Gesellschaft gemacht werden müssen. Ich finde aber gleichzeitig auch, dass man bestimmte Schutzräume trotzdem weiter pflegen sollte. Ne? Und ich sage das sozusagen für feministische Schutzräume, für queere Schutzräume, aber ich sage das zum Beispiel auch für antirassistische Schutzräume. Ja? Da habe ich nichts zu suchen, weil ich halt irgendwie als weiße Frau da eine gewisse Erfahrung nicht mitbringe und so weiter und so fort und mich da auch mal nicht einmischen sollte. Und das kann, glaube ich, aber beides gleichzeitig funktionieren. Also da gibt es nicht das eine oder das andere, sondern das müssen wir irgendwie hinbekommen, dass das nebeneinander, miteinander funktionieren kann. Und ich muss mittlerweile auch sagen, das ist auch so ein Punkt, wo ich wahrnehme, dass die feministische Debatte so in den letzten 10, 20, 30 Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Also dass wir da eine sehr viel breitere Anerkennung eben auch, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern dass es eine Geschlechtsdiversität in der Gesellschaft gibt und so weiter und so fort, das anzuerkennen und das mitzudenken in unseren feministischen Forderungen.
Also keiner ist vom Feminismus ausgeschlossen, egal wie sich die Person positioniert. Es braucht allerdings sichere Räume für speziell Frauen oder nochmal schwarze Frauen oder genau, ja. Ich möchte überhaupt nicht rushen, aber wir haben noch 10 Minuten und ich möchte auf jeden Fall, dass alle gehört werden. Die nächste Frage bezieht sich so ein bisschen auf Werbung und Fernsehen. Und da habt ihr ja gerade auch schon ein paar Anspielungen gemacht mit Gottschalk und dem Spiegel. Müsste nicht auch die Werbung und das Fernsehen noch mehr reglementiert werden? Haltet ihr die Entwicklung hin zu Quoten für Frauen oder für POCs für Schritte in die richtige Richtung oder führt das zu Bevormundungen?
Ich glaube, es geht nur mit Quoten, um das mal ganz deutlich zu sagen. Also ich glaube, wir brauchen überall Quoten. Nicht, weil ich jemand bin, die alles reglementieren will, sondern weil ich glaube, dass wir anders nicht zu einer gleichberechtigten Gesellschaft kommen. Also wir brauchen Quoten in der Politik, wir brauchen Quoten in der Wirtschaft, wir müssen einfach mal Quoten. Wir müssen Quoten einführen.
Ich glaube, sobald Frauen auch mit dabei sind, die Werbung zu gestalten und zu selektieren und welche reinkommt, wird es sich eh reglementieren, was für Werbung ausgestrahlt wird. Von daher würde ich jetzt gar nicht sagen, dass irgendwie die Politik oder sonst irgendwer sagen soll, wir müssen Werbung reglementieren, sondern ich glaube, das passiert automatisch, sobald verschiedenste Gruppen mit reingehen können und mitentscheiden und diese Entscheidungen mittreffen können, weil dann einfach andere Ansätze mit reingebracht werden und andere Sichtweisen mit reingebracht werden, die dann mitdiskutiert werden müssen. Da muss man dann drauf bestehen, um dann halt zu gucken, was geschaltet wird und was nicht.
Genau, ich habe tatsächlich, wenn man sich auch Feminismus irgendwie auf Instagram oder so, wenn man sich damit beschäftigt, geht es auch ganz oft darum, dass Werbung viel realistischer sein muss. Irgendwie, ob es jetzt um Tamponwerbung geht oder, keine Ahnung, Schwangerschaftstests, so, ne? Das wäre vielleicht auch nochmal ein Aspekt. Also nicht nur, ja, genau. Was habe ich hier noch? Welche Rolle seht ihr für Männer im Feminismus? Die hat Terry ja gerade schon so ein bisschen beantwortet. Und nochmal eine Frage speziell an dich, Lamia. Wie vereint man Feminismus mit Kultur, insbesondere in muslimischen Kulturen?
Die Frage setzt ja voraus, dass Feminismus in muslimischen Kulturen irgendwie nicht zusammengehört. Würde ich so nicht unterschreiben. Das würde ich so nicht unterschreiben. Denn also ich bin zum Beispiel, ich hab zwei Schwestern und einen Bruder. So, und der, das war für ihn, glaube ich, nicht einfach mit drei Schwestern aufzuwachsen. Und einer Mutter, die ich durchaus als Feministin bezeichnen würde, ja. Denn die trägt zwar Kopftuch, also meine Eltern sind gläubige Muslime, aber unsere Mutter trägt ein Kopftuch und die hat sich alles andere als bevormunden lassen. Die hat das durchgezogen, was sie meinte, durchziehen zu müssen, im Sinne von, wie sie meint, ihre Kinder erziehen zu müssen. Und das, ich will nicht sagen, es war egal, was mein Vater dazu sagte, ne? Aber sie hatte schon klare Vorstellungen, die hat sie schon auch genauso kommuniziert. Und ich finde nicht unbedingt, dass man solchen Menschen klar machen muss, obwohl sie zum Beispiel eine Hausfrau war, Mutter und Hausfrau vor allen Dingen, dass man ihr dann klar machen muss, dass sie dann keine richtige Feministin ist. Also ich finde so auch diese paternalistische Sicht, wir aufgeklärten Europäerinnen müssen jetzt allen anderen irgendwie erklären, wie der Feminismus funktioniert. Diese Sicht halte ich eben auch schon für ein bisschen problematisch. Aber trotzdem, klar, gibt es soziale Missstände. Auch in muslimischen Communities, na klar. Aber es sind vor allen Dingen soziale Missstände oder sozioökonomische Gründe, die dazu führen. Und nicht unbedingt allein, also streng genommen religiöse alleine. Denn nochmal, ich kenne sehr viele auch wirklich gläubige Menschen, die ihre Kinder gleichberechtigt erziehen. Die wollen, dass die Kinder also sowohl männlich, weiblich, aber auch eben divers sich als divers verstehende Kinder oder Jugendliche gleichberechtigt erziehen und einen gleichen Zugang zu Bildung oder sonst was gewährleisten. Aber ich glaube auch, ja, wir müssen dafür werben. Wir müssen stärker in gerade sozial benachteiligten Gruppierungen dafür werben. Denn gerade diese sozial benachteiligten Gruppen haben es ja dann mit ganz vielen Missständen zu tun. Also ich erinnere mich jetzt wirklich ganz, ich habe da nämlich eine Kolumne zugeschrieben. Lothar Wieler hat ja, das hat die Bild ja ganz groß als Kampagne gefahren, Lothar Wieler hat ja neulich wohl irgendwo rausposaunt, dass vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund, namentlich Muslime, die Mehrheit auf Intensivstationen bilden würden. Und das halte ich wirklich, wirklich für hochproblematisch, da er dann auch noch meinte, man müsse ja dann in den Moscheen Aufklärungsarbeit treiben, als ob man Muslime nur in Moscheen finden würde. Also wirklich auch komische Vorstellungen, ehrlich gesagt. Als ob man Christen nur in Kirchen finden würde. Ne? Aber und dann hat er noch eins draufgehauen und neulich sei ja eine Mutter eines Clan-Chefs gestorben und das hätte ihm total zu denken gegeben und so weiter. Ne? Dass eben Menschen mit Migrationshintergrund besonders betroffen seien.
Ja, wenn man so, Einzelfälle generalisiert, ne?
Ja, also nebenbei noch ein bisschen das Darmfeindlichkeit betreiben, ohne dass es merkt. Also er merkt es, er hat es bestimmt nicht gemerkt. Das ist es ja. Nur ja. Da denke ich mir auch, wie kann der oberste Chef einer Behörde sowas rausposaunen, so unreflektiert immer noch so sprechen können, so Rassismus unkritisch. Im Grunde genommen, ja. Immer noch sprechen können. Und das, ich bin immer dafür, Menschen zu sensibilisieren, egal aus welcher Kultur oder Community die irgendwie stammen. Ne? Aber dieses zu glauben, weil wir hier in Europa die Aufklärung hatten, die übrigens ohne die Übersetzung von Arabern der alten Schriften wäre das ohnehin nie passiert, dass wir zur Aufklärung gekommen wären, aber das ist ja jetzt nur so am Rande, zu glauben, wir könnten der ganzen Welt irgendwie den Feminismus aufdrücken, ist dann wiederum auch nicht sonderlich feministisch oder auch nicht sonderlich aufklärisch, weil da auch hinter ein Druck oder ein Zwang steht. Sondern mir wäre es lieber, wenn man Menschen davon überzeugt, Frauen davon überzeugt, davon, dass es sich lohnt, für ihre Rechte zu kämpfen, dass es sich lohnt, für die Rechte von anderen zu kämpfen. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwer, Frauen davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, für diese Rechte zu kämpfen. Wichtig ist, ihnen zu zeigen, wie man das gut machen kann, welche Netzwerke wir bereits haben, und warum sie sich auch angesprochen fühlen sollen. Was mir zum Beispiel lange fehlte, war, also wenn ich nicht gerade so eine Mutter gehabt hätte, die Adressierung von Feministinnen. Und zwar nicht im Sinne von, wir bringen euch jetzt mal was bei, ihr seid ja alle irgendwie pauschal unterdrückt, sondern lasst uns mal gemeinsame Sachen machen. Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam angehen. Und diese Adressierung auf Augenhöhe fehlte und sie fehlt zum Teil jedenfalls immer noch. Aber wir sind, du hast recht, Terry, ein deutliches Stück weiter als noch vor, weiß nicht, 15 Jahren, 5 oder 10 Jahren.
Okay, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Ich hoffe, liebe ZuschauerInnen, ihr habt alle mitgeschrieben. Wenn nicht, habt ihr auf jeden Fall auch nochmal die Möglichkeit, euch das auf irgendeiner Plattform anzuschauen, die wir später noch auf jeden Fall offenlegen werden. Aber Lamia, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, die Gesellschaft muss sensibilisiert werden. Und viele sagen ja, okay, lasst uns bei den Jungen ansetzen. Hast du nochmal einmal, also bei, achso, bei den jungen Menschen, hast du falscher Versprecher, nein, Spaß. Hast du noch mal einmal abschließende Worte für uns oder ihr generell, wie wir zu Sensibilisierung, oh Gott, jetzt habe ich mich rausgebracht, auf den letzten Metern, Sensibilisierung beitragen können? Das ist die letzte Publikumsfrage tatsächlich.
Ja, also aus meiner Sicht, und dann bitte ergänzt mich bitte unbedingt, aus meiner Sicht ist es wichtig, Feminismus, aber auch alles andere, was eben mit Haltung zu tun hat, eine demokratische, menschenfreundliche Haltung, die müssen wir eben auch verteidigen, wenn wir nicht selbst davon betroffen sind. Das ist das, was mir häufig auffällt. Also, dass zum Beispiel bei Islamfeindlichkeit kaum einer auf die Idee kommt, zu sagen, das war nicht in Ordnung, weil viele Menschen sind schlichtweg keine Muslime. Oder bei Rassismus zu sagen, das geht zu weit, weil sie eben glauben, Rassismus betrifft sie ja nicht, man ist ja nicht schwarz oder man ist ja nicht Sinti und Roma, man ist ja keine Frau, warum soll man sich denn da jetzt irgendwie dagegen stark machen? Und ich glaube, da hinzukommen zu sagen, Rassismus, Ausgrenzung, Menschenfeindlichkeit betrifft uns letztlich irgendwann doch alle, das wäre wichtig und das geht nur, indem wir selbst uns eben auch einschalten sozusagen und einmischen, wenn es uns ganz persönlich gar nicht betrifft und man trotzdem den Mund irgendwie aufmacht. Und wenn es nur heißt, das sehe ich anders und das kannst du nicht machen, das geht zu weit, das führt zu weit, das ist nicht okay.
Also einlesen, einschreiten, kritisch hinterfragen.
Haltung zeigen war heute ganz häufig Thema hier. Ich finde, das wäre so ein gutes Schlusswort. Also für mich, ne, so als Resümee, Haltung zeigen. Und Terry hat gerade gesagt, bildet Banden. Also beides zusammen finde ich einfach klasse.
Das wäre tatsächlich auch, ich wollte euch eigentlich bitten, einen Satz zu beenden. Anja, du hast es gerade nochmal gemacht, mit Haltung zeigen, das finde ich sehr gut. Der Satz lautet, ich halte den Feminismus lebendig in dem. Ich Haltung zeige, Terry, was würdest du sagen?
Ich würde sagen, am Montag ganz laut bin und zu der Demo gehe oder auf Social Media ein bisschen Lärm mache, weil ich meine, es ist doch irgendwie der feministische Kampftag und das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese öffentliche Debatte hält. Ich nutze es jetzt auch nochmal als einen Werbeblock. I'm so sorry. Ich warte mich nächste Woche im ÖP nicht nur ganz laut zu sein für den Feminismus, sondern auch für LGBTI-Rechte und ich poste euch das einfach nochmal in den Chat. Wir planen eine relativ große Aktion für LGBTIs und wir wollen die Europäische Union zu einer LGBTI-Freiheitszone erklären. Der Hintergrund und alles Weitere, wieso das so wichtig ist, gerade das zu machen, steht in dem Link. Und also ich hoffe, dass wir diese Woche und die nächsten Wochen zu einem Frühling der Emanzipation machen können, weil ich glaube, dass wir diesen Push für eben freiheitliche und gleichberechtigende Bewegungen brauchen. Und genau, und da müssen eben alle mitmachen, weil Feminismus wird am Ende nur was, wenn wir es selber machen. Und deshalb alle mitmachen.
Sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal für diesen Veranstaltungstipp. Die anderen bestimmt auch. Hanna, Isabella, möchtet ihr noch was ergänzen?
Wir waren ja gerade dabei, diesen Satz zu ergänzen, oder?
Dann, genau. Ja, also den kannst du als Anreiz nehmen, wenn du möchtest.
Dann würde ich dazu sagen, dass man für die eigenen oder für die eigenen Rechte und Freiheiten eintreten sollte, sich dabei aber auch jederzeit über seine eigenen Privilegien bewusst sein sollte und die dafür einsetzen, andere diskriminierte Gruppen eben in ihrem Kampf um die gleichen Rechte und Freiheiten zu unterstützen.
Großartig.
Ich würde noch hinzufügen, andere zu unterstützen, die sich einfach nicht trauen. Ich merke, wir sind alles hier gerade irgendwie doch sehr starke Frauen, die klar ihre Meinung sagen und sich auch trauen. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen, die sich einfach nicht trauen, weil sie es nicht gewohnt sind oder weil sie einfach so von ihrer Persönlichkeit aus sind. Und wenn die dann zu einem kommen, dass man die unterstützt und für die dann vielleicht nicht deren Namen nennt, aber für die spricht und auch für die eine Plattform gibt. Und ja,
also. Die dürfen auch in unsere Bande kommen, ne, Isabella?
Auf jeden Fall. Die sollen nur wie vorne weglaufen, weil die anderen sich nicht trauen. Die dürfen nicht mit uns mitlaufen.
Okay, also hier haben wir es auch wieder, vielleicht auch diesen intersektionalen Gedanken, wie kann jeder aus seiner gesellschaftlichen Position heraus vom Feminismus profitieren? Also wie kann man jeden erreichen, jede Frau und überall, dass sie davon was hat? Okay, ihr Lieben, es war wunderbar. Ich danke euch total für eure Beiträge. Ich hoffe, ich sehe euch nochmal wieder, vielleicht auch mal in Real Life. Und natürlich auch die ZuschauerInnen. Ich danke euch für die Vielfalt an Fragen, die dieser ganzen Diskussion auf jeden Fall nochmal Leben gegeben haben. Ich entschuldige mich, wenn wir auf irgendwas nicht ausreichend eingegangen sind und hoffe, dass wir bei unserem nächsten Bandentreffen auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit dazu haben.